Willkommen bei Historis. Die Geschichte spricht für sich. Tauche ein, die Stimmen der Vergangenheit erzählt von denen, die sie erlebt haben. Ich wurde im Jahr 247 vor Christus in Karthago geboren, in eine Stadt, die vom Meer lebte und vom Krieg. Schon bevor ich sprechen konnte, war Rom mein Feind. Nicht, weil ich es verstand, sondern weil es die Luft war, die ich atmete. Karthago hatte gerade den ersten Punischen Krieg verloren. Unsere Flotte war zerstört, unsere Macht gebrochen, unsere Ehre verletzt. Diese Niederlage hing über meiner Kindheit wie ein dunkler Schatten. Mein Vater war Hamilkar Barkas, ein Feldherr, der den Krieg gegen Rom nicht als verloren akzeptierte, sondern als unterbrochen. Für ihn war Frieden nur eine Atempause. Ich wuchs nicht in Palästen auf, sondern in Lagern. Zwischen Soldaten, Waffen und Geschichten von Schlachten. Während andere Kinder spielten, hörte ich Berichte über Verrat, Mut, Blut und Niederlage. Rom war kein ferner Gegner. Rom war Schuld, Demütigung, Schande. Ich lernte früh, dass Macht nicht geschenkt wird. Sie wird genommen. Karthago war reich, aber vorsichtig geworden. Der Senat fürchtete Rom, wollte Handel statt Krieg. Mein Vater verachtete diese Haltung. Für ihn war klar, wer Rom nicht bekämpft, wird von Rom beherrscht. Dieser Gedanke prägte mich, lange bevor ich ihn selbst formulieren konnte. Als Kind sah ich meinen Vater selten. Er war fast immer unterwegs, kämpfte in Afrika, bereitete neue Feldzüge vor. Doch wenn er da war, spürte ich seine Entschlossenheit. Er sprach nicht viel, aber wenn er es tat, dann über Pflicht, Stärke und Vergeltung. Rom war in jedem seiner Worte präsent, wie ein unausgesprochener Schwur. Meine Erziehung war streng. Ich lernte früh, Entbehrung zu ertragen, Hitze, Hunger, Müdigkeit. All das galt als Vorbereitung. Mein Vater wollte keinen Sohn, der bequem lebte. Er wollte einen, der überlebt. Und mehr noch, einen, der führt. Karthago selbst war widersprüchlich. Eine mächtige Handelsstadt, reich an Gold und Gütern, aber politisch zerrissen. Kaufleute bestimmten die Geschicke, nicht Soldaten. Für viele war Krieg ein Risiko für den Handel. Für mich wurde er zur Bestimmung. Schon als Kind begriff ich, dass meine Familie anders war. Die Barkiden lebten nicht für den Ausgleich, sondern für den Kampf. Ich wusste früh, dass mein Leben nicht gewöhnlich verlaufen würde. Nicht, weil mir jemand Ruhm versprach, sondern weil alles um mich herum auf Konflikt ausgerichtet war. Rom war stärker geworden. Karthago hatte verloren. Und zwischen diesen beiden Tatsachen wuchs ich auf. Meine Geburt fiel in eine Zeit der Demütigung, aber auch in eine Zeit der Vorbereitung. Der Krieg war vorbei, doch für mich hatte er gerade erst begonnen. Ich war noch ein Kind, als mein Vater mich mitnahm nach Spanien. Für andere wäre es eine Reise gewesen. Für mich war es eine Initiation. Karthago hatte den Krieg verloren, aber mein Vater hatte nicht aufgegeben. Er hatte einen neuen Plan. Spanien sollte unsere Basis werden, fern von Rom, reich an Silber, voller Möglichkeiten. Und ich sollte Teil davon sein. Bevor wir aufbrachen, geschah etwas, das mein Leben endgültig prägte. Mein Vater führte mich zu einem Altar. Ich verstand nicht jedes Wort, aber ich spürte den Ernst des Augenblicks. Er fragte mich, ob ich Rom jemals als Freund ansehen würde. Ich antwortete, wie ein Kind antwortet, ohne Zögern, ohne Kalkül. Nein. Darauf ließ er mich schwören, Rom mein Leben lang zu hassen. Kein symbolischer Eid, kein Spiel, ein Schwur, der mir eingebrannt wurde. Viele haben später darüber geschrieben, manche hielten es für Grausamkeit. Für mich war es Klarheit. In einer Welt voller Unsicherheit gab mir dieser Schwur eine Richtung. Ich wusste, wofür ich lebte und wogegen. In Spanien begann meine eigentliche Ausbildung. Nicht in Schulen, nicht durch Bücher, sondern durch Beobachtung. Ich sah, wie mein Vater mit Verbündeten verhandelte, wie er Feinde einschüchterte, wie er Truppen disziplinierte. Ich lernte, dass Führung nicht nur Stärke bedeutet, sondern auch Furcht, Loyalität und Berechnung. Ich lernte Sprachen, ich lernte Menschen zu lesen. Iberer, Numider, Karthager, sie alle kämpften unter unserem Banner, aber aus unterschiedlichen Gründen. Manche für Geld, manche aus Hass, manche aus Hoffnung. Mein Vater zeigte mir, dass ein Feldherr all diese Motive kennen muss, wenn er sie nutzen will. Der Krieg war für mich kein abstraktes Konzept. Ich sah Verwundete, ich sah Tote, ich sah Verrat. Und ich sah, wie schnell sich das Blatt wenden konnte. Jeder Fehler kostete Leben, jede Nachlässigkeit, Schwäche. Mein Vater ließ mich nie vergessen, dass Rom genau darauf wartete. Als ich älter wurde, durfte ich ihn begleiten. Nicht als Kind, sondern als Teil des Heeres. Ich ritt mit, beobachtete Schlachten aus der Nähe. Ich lernte, dass Mut ohne Verstand sinnlos ist und dass Geduld oft tödlicher sein kann als Gewalt. Der Schwur gegen Rom begleitete mich in jeder Situation. Er war kein brennender Zorn, sondern ein kalter Kern. Rom war nicht einfach ein Feind. Rom war der Maßstab. Alles, was ich lernte, alles, was ich beobachtete, ordnete ich diesem Ziel unter. Als mein Vater starb, war ich noch jung, doch ich war vorbereitet. Nicht emotional, aber innerlich. Sein Tod bedeutete nicht das Ende seines Krieges. Er ging auf mich über. Ich hatte geschworen und ich war entschlossen, diesen Schwur einzulösen. Nach dem Tod meines Vaters blieb ich in Spanien, nicht aus Sentimentalität, sondern aus Notwendigkeit. Iberien war mehr als ein Rückzugsort, es war die Grundlage für alles, was folgen sollte. Silberminen finanzierten das Heer, neue Verbündete füllten die Reihen, und fern von Rom konnte ich lernen, ohne ständig beobachtet zu werden. Zunächst stand ich im Schatten anderer. Hasdrubal, mein Schwager, führte das Kommando. Er war ein kluger Mann, diplomatisch, vorsichtig, beliebt bei den Iberern. Ich beobachtete ihn genau. Von ihm lernte ich, dass Macht nicht nur durch Schlachten entsteht, sondern durch Bündnisse, Heiraten, Verträge. Spanien ließ sich nicht allein mit Gewalt beherrschen. Ich wuchs in diese Welt hinein. Schritt für Schritt übernahm ich Verantwortung. Ich führte kleinere Einheiten, regelte Nachschub, schlichtete Streit unter Verbündeten. Ich lernte, dass ein Heer nur so stark ist, wie sein Vertrauen in denjenigen, der es führt. Disziplin war wichtig, aber Loyalität war entscheidend. Als Hasdrubal ermordet wurde, änderte sich alles. Ich war noch jung. Aber das Heer rief meinen Namen. Nicht der Senat in Karthago entschied, sondern die Soldaten. Sie kannten mich. Sie hatten gesehen, wie ich mit ihnen marschierte, wie ich Entbehrung teilte, wie ich nie mehr verlangte, als ich selbst zu geben bereit war. Ich übernahm das Kommando nicht mit großen Worten, sondern mit klaren Entscheidungen. Ich sicherte die Grenzen, unterwarf widerspenstige Stämme, gewann andere durch Nachsicht. Spanien wurde ruhig, nicht friedlich, aber kontrolliert. Genau das brauchte ich. Rom beobachtete mich. Ich wusste das. Jeder Schritt wurde gemessen, jede Bewegung registriert. Deshalb handelte ich bewusst. Ich wollte Stärke zeigen, ohne den Krieg zu erklären. Noch war es nicht so weit. Noch musste ich bauen, festigen, vorbereiten. Ich lernte, dass ein Feldherr nicht nur siegt, sondern wartet, dass Geduld eine Waffe ist, und dass der richtige Moment wichtiger ist als jeder einzelne Erfolg. Spanien gab mir Zeit und Macht und Selbstvertrauen. Mit jedem Jahr wurde mir klarer, dass mein Weg mich weiterführen würde. Nicht nach Karthago, nicht in die Politik, sondern nach Italien, zu Rom. Doch bevor ich diesen Schritt gehen konnte, brauchte ich einen Auslöser. Einen Grund, der nicht nur mir, sondern der Welt verständlich war. Dieser Grund lag in einer Stadt. Und ihr Name war Sagunt. Sagunt war mehr als eine Stadt. Für mich war sie ein Prüfstein. Sie lag südlich des Ebro, in meinem Einflussgebiet. Und doch stand sie unter dem Schutz Roms. Ein römischer Außenposten, tief in einem Raum, den ich mühsam stabilisiert hatte. Solange Sagunt bestand, war klar. Rom mischte sich ein. Offiziell sprach man von Bündnissen. In Wahrheit war es eine Provokation. Ich wusste, dass jeder Schritt gegen Sagunt Folgen haben würde. Der karthagische Senat wollte Ruhe, Handel, Berechenbarkeit. Rom wollte Zeit. Und ich wollte Klarheit. Der Krieg war ohnehin unvermeidlich. Die Frage war nur, wann und unter welchen Bedingungen. Sagunt stellte diese Frage offen. Die Stadt mischte sich in die Angelegenheiten benachbarter Stämme ein, rief Rom zu Hilfe, forderte Schutz. Für mich war das ein Angriff, verkleidet als Diplomatie. Wenn ich schwieg, würde Rom stärker werden. Wenn ich handelte, würde Rom reagieren. Beides führte zum Krieg. Also entschied ich mich für den Weg, den ich kontrollieren konnte. Ich begann die Belagerung im Jahr 219 vor Christus. Nicht überstürzt, nicht brutal um der Brutalität willen, systematisch. Ich wusste, dass Rom Zeit brauchte, um zu reagieren. Ich wusste auch, dass die Stadt nicht leicht zu nehmen sein würde. Sagunt war gut befestigt, die Einwohner entschlossen. Die Belagerung dauerte Monate. Ich verlor Männer. Ich wurde selbst verwundet. Doch ich blieb. Jeder Tag war ein Signal an Rom. Ein Zeichen, dass ich bereit war, den Preis zu zahlen. Die Stadt kämpfte verbissen, aber ohne Endsatz. Rom protestierte, schickte Gesandte, drohte. Ich ließ sie sprechen. Worte änderten nichts mehr. Als Sagunt fiel, wusste ich, jetzt gibt es kein Zurück. Ich hatte die Linie überschritten, die man mir gezogen hatte. Aber ich hatte sie bewusst überschritten. Der Krieg war nicht mehr ein Schatten meiner Kindheit oder ein Schwur meines Vaters. Er war Realität. Der karthagische Senat zögerte. Manche gaben mir die Schuld. Andere sahen die Chance. Rom forderte meine Auslieferung. Karthago verweigerte sie. Damit war der zweite Punische Krieg begonnen. Doch ich hatte nicht vor, abzuwarten, bis Rom den Ort und die Zeit bestimmte. Ich wusste, dass wir auf See unterlegen waren, dass Italien selbst der Schlüssel war. Wenn Rom fallen sollte, dann nicht in Spanien, nicht in Afrika, sondern auf seinem eigenen Boden. Sagunt war der Auslöser. Nicht aus Zorn, sondern aus Berechnung. Ich hatte den Krieg nicht gesucht, um zu zerstören. Ich hatte ihn begonnen, um zu entscheiden. Und ich wusste bereits, wie ich kämpfen würde. Nicht frontal, nicht erwartbar, sondern dort, wo Rom es am wenigsten erwartete. Der Weg führte nach Norden und dann über die Berge. Als ich den Entschluss fasste, nach Italien zu ziehen, hielten mich viele für wahnsinnig. Nicht, weil der Krieg gegen Rom ungewöhnlich gewesen wäre, sondern wegen des Weges, den ich wählte. Die See war römisch. Direktangriffe erwartbar. Also entschied ich mich für das Unmögliche. Den Marsch über Land und über die Alpen. Im Herbst 218 vor Christus brach ich auf. Mein Heer war vielgestaltig. Karthager, Iberer, Libyer, Numider. Männer mit unterschiedlichen Sprachen, Göttern und Motiven. Dazu Pferde, Lasttiere und Elefanten. Nicht als Kuriosität, sondern als Waffe, als Zeichen. Ich wusste, dass allein ihre Anwesenheit Furcht erzeugen würde. Der Weg durch Gallien war gefährlich, aber machbar. Stämme schwankten zwischen Bündnis und Feindschaft. Ich verhandelte, drohte, kämpfte, je nachdem, was nötig war. Zeit war mein größter Feind. Rom wusste inzwischen, dass ich unterwegs war. Jede Verzögerung spielte ihnen in die Hände. Dann kamen die Berge. Die Alpen waren kein Hindernis, sie waren ein Albtraum. Enge Pfade, Schnee, Kälte, Steinschläge. Feindselige Stämme griffen aus der Höhe an, verschwanden wieder, hinterließen Tote und Panik. Männer stürzten in die Tiefe, Tiere brachen zusammen, Vorräte gingen verloren. Ich sah Verzweiflung in den Augen meiner Soldaten und spiegelte sie nicht zurück. Ein Feldherr darf zweifeln, aber nicht sichtbar. Ich ging voran, nicht aus Heldentum, sondern aus Notwendigkeit. Wenn ich zögerte, zerfiel das Heer. Wenn ich standhielt, taten sie es auch. Ich sprach zu ihnen, versprach Beute, Ruhm, Rache. Vor allem aber versprach ich, dass dieser Weg uns direkt ins Herz Roms führen würde. Der Schnee war unser größter Feind. Männer, die Hitze gewohnt waren, erfroren. Wege mussten freigehauen werden. An einer Stelle ließ ich Felsen mit Feuer erhitzen und mit Essig sprengen, um einen Durchgang zu schaffen. Jeder Schritt kostete Kraft, jeder Tag Männer. Als wir schließlich Italien erreichten, war mein Heer nur noch ein Schatten dessen, was es einmal gewesen war. Mehr als die Hälfte war verloren. Viele hätten umkehren wollen, doch ich wusste. Jetzt erst recht. Rom hatte nie geglaubt, dass wir diesen Weg schaffen würden. Genau das war mein Vorteil. Ich ließ meine Männer ins Tal blicken. Fruchtbares Land, reiche Städte, römischer Boden. Ich erinnerte sie daran, warum wir gekommen waren. Nicht um zu überleben, sondern um zu siegen. Der Alpenmarsch war kein Triumph. Er war ein Opfer. Aber er brachte uns dorthin, wo ich Rom haben wollte. Überrascht, erschüttert, gezwungen zu reagieren. Ich hatte das Unmögliche getan. Jetzt musste ich beweisen, dass es sich gelohnt hatte. Italien empfing uns nicht mit offenen Armen, sondern mit Argwohn und Furcht. Mein Heer war geschwächt, aber es lebte. Und es war dort, wo Rom uns nicht erwartet hatte. Genau das zählte. Ich wusste, dass ich keine Zeit hatte. Jeder Tag ohne Entscheidung gab Rom Gelegenheit, seine Übermacht auszuspielen. Der erste große Zusammenstoß kam am Fluss Trebia, im Winter 218 vor Christus. Die Römer vertrauten auf ihre Disziplin und ihre Zahlen. Ich vertraute auf Kälte, Geduld und Überraschung. Ich ließ sie glauben, sie hätten die Initiative. Ich reizte sie, zwang sie zum Angriff, während meine Männer ausgeruht blieben. Der Fluss war eiskalt, ihre Rüstungen schwer. Als sie erschöpft das Ufer erreichten, schlug ich zu. Es war kein ehrenvoller Kampf, es war ein kluger. Meine Numidäer umgingen die Flanken, meine Infanterie hielt stand und eine versteckte Einheit fiel ihnen in den Rücken. Die Römer brachen. Für mich war es der Beweis, dass Rom schlagbar war. Nicht durch rohe Gewalt, sondern durch Denken. Der Sieg brachte mir mehr als Beute. Er brachte mir Vertrauen. Die Gallier sahen, dass ich Rom besiegen konnte und schlossen sich mir an. Mein Heer wuchs, nicht an Disziplin, aber an Zahl. Ich wusste, dass das ein Risiko war. Doch ich brauchte Männer und ich brauchte Bewegung. Im folgenden Jahr führte ich mein Heer durch Etrurien. Ich wählte den Weg durch Sümpfe, obwohl er gefährlich war. Ich verlor mein Augenlicht auf einem Auge durch Krankheit und Erschöpfung. Aber ich gewann Zeit. Und ich zwang die Römer, mir zu folgen. Am Trasimenischen See stellte ich ihnen eine Falle. Nebel lag über dem Wasser. Das Gelände war eng. Ich ließ meine Männer in den Hügeln Stellung beziehen und wartete. Als die römische Armee ahnungslos in das Becken zog, gab ich das Zeichen. Der Angriff kam von allen Seiten. Kein geordneter Kampf. Kein Ausweg. Es war eine Vernichtung. Der römische Konsul fiel, Zehntausende starben. Für Rom war es ein Schock, für mich ein weiterer Schritt. Doch ich wusste, dass Siege allein nicht genügten. Rom lernte schnell. Es wich der offenen Schlacht aus, setzte auf Zermürbung. Man nannte diese Taktik später nach ihrem Urheber, Quintus Fabius Maximus. Die fabianische Taktik auch fabianische Strategie oder Verzögerungstaktik. Für mich war sie eine Herausforderung. Ich hatte Italien erschüttert. Ich hatte Armeen vernichtet. Und doch stand Rom noch. Die Städte fielen nicht reihenweise ab, wie ich gehofft hatte. Viele fürchteten Rom mehr, als sie an mich glaubten. Loyalität lässt sich nicht erzwingen, wenn sie auf Angst basiert. Meine Siege waren klar. Mein Ziel blieb es auch. Aber ich begann zu begreifen, dass dieser Krieg länger dauern würde, als ich geplant hatte. Rom war nicht nur eine Armee, es war ein System. Und dieses System musste man zerbrechen. Oder man wurde von ihm zermürbt. Ich hatte gewonnen. Aber ich war noch nicht am Ziel. Ich wusste, dass die Römer zurückkommen würden. Nach Trebia und dem Trasimenischen See hatten sie ihre Lektion nicht vergessen. Sie hatten sie studiert. Sie stellten neue Legionen auf, größer als alles, was ich bisher gesehen hatte. Sie wollten keine Manöver mehr, keine Umwege. Sie wollten Entscheidung. Und sie glaubten, sie könnten mich mit schierer Masse erdrücken. Bei Cannae im Sommer 216 vor Christus trafen wir aufeinander. Die Ebene war weit, offen, ideal für römische Ordnung. Sie stellten eine riesige Armee auf, dicht gedrängt, entschlossen, mich frontal zu zerschlagen. Viele meiner Verbündeten fürchteten diesen Tag. Ich nicht. Genau diese Überheblichkeit hatte ich erwartet. Ich ordnete mein Heer bewusst schwächer im Zentrum an. Iberer und Gallier standen dort, nach außen hin gebogen, scheinbar verletzlich. Meine stärkste Infanterie platzierte ich auf den Flanken. Die Numider ließ ich beweglich, bereit, jede Lücke zu nutzen. Es war ein Risiko, aber jeder große Sieg ist eines. Als die Römer angriffen, drückten sie mein Zentrum zurück. Genau so, wie ich es wollte. Schritt für Schritt wichen meine Männer zurück, hielten Stand, ohne zu brechen. Die Römer glaubten, sie hätten mich. Sie drängten weiter vor, immer tiefer, immer enger. Dann schloss sich die Falle. Meine Flanken drehten sich nach innen. Gleichzeitig schlug meine Reiterei zu, zerschlug die römische Kavallerie und fiel den Legionen in den Rücken. In wenigen Augenblicken war aus einer Schlacht ein Kessel geworden. Die Römer konnten sich nicht bewegen. Sie konnten nicht ausweichen. Sie konnten nur sterben. Es war kein Kampf. Mann gegen Mann. Es war ein Abschlachten. Stundenlang. Die Sonne stand hoch, der Staub lag schwer in der Luft. Schreie vermischten sich mit Befehlen, die niemand mehr hören konnte. Die Römer fielen nicht, weil sie schwach waren, sondern weil sie gefangen waren. Am Ende lagen Zehntausende Tote auf dem Feld. Konsuln, Senatoren, erfahrene Offiziere. Eine ganze Generation römischer Führung war ausgelöscht. Für Rom war es eine Katastrophe, wie sie sie nie zuvor erlebt hatten. Für mich war es der größte Sieg meines Lebens. Und doch, in diesem Moment, begann etwas zu kippen. Ich wartete darauf, dass Rom zusammenbrach, dass seine Verbündeten sich abwandten, dass die Tore sich öffneten. Einige taten es, viele nicht. Rom weinte und stand wieder auf. Der Senat verhandelte nicht. Er kapitulierte nicht. Er rekrutierte weiter. Manche meiner Offiziere drängten mich, sofort auf Rom zu marschieren. Sie sagten, jetzt sei der Moment. Vielleicht hatten sie recht. Vielleicht auch nicht. Ich wusste, dass meine Männer erschöpft waren. Meine Belagerungsmittel fehlten. Meine Unterstützung aus Karthago unsicher war. Cannae war ein Triumph. Ein taktisches Meisterwerk. Aber es war auch der Moment, in dem ich begriff, was Rom wirklich war. Kein Gegner, der sich durch Niederlagen brechen ließ. Ich hatte sie geschlagen, doch ich hatte sie nicht besiegt. Nach Cannae änderte sich der Krieg, und ich mit ihm. Ich hatte Rom die schwerste Niederlage seiner Geschichte zugefügt. Doch statt zu fallen, schloss es die Reihen. Die Römer mieden fortan die offene Schlacht. Sie verbrannten Felder, schnitten Nachschub ab, griffen nur an, wenn sie im Vorteil waren. Man nannte diese Taktik Vorsicht. Ich nannte sie Zermürbung. Ich blieb in Italien. Jahre vergingen. Ich zog von Süden nach Norden, gewann Städte, verlor andere wieder. Manche Verbündeten hielten zu mir, aus Hoffnung oder aus Angst. Andere zögerten. Rom verstand es, Loyalität zu kaufen, zu bedrohen, zu bestrafen. Ich konnte siegen, aber ich konnte nicht überall zugleich sein. Was mir fehlte, war Unterstützung. Aus Karthago kamen Worte, Ratschläge, manchmal Geld, aber keine Entscheidung. Der Senat fürchtete, alles auf eine Karte zu setzen. Sie sahen meine Siege, aber sie sahen auch das Risiko. Während ich in Italien kämpfte, verteidigten sie ihre Interessen. Der Krieg wurde zu meiner Last, nicht zu ihrer. Ich versuchte, das Blatt zu wenden. Mein Bruder Hasdrubal sollte mit einem Heer aus Spanien zu mir stoßen. Gemeinsam hätten wir Rom vielleicht zwingen können. Doch er wurde abgefangen und geschlagen. Als man mir seinen Ring brachte, wusste ich, dass sich der Krieg gegen mich gewendet hatte. Nicht auf dem Schlachtfeld, sondern im Stillen. Die Römer gewannen Zeit. Sie schickten ihre Armeen nicht mehr gegen mich, sondern gegen meine Verbündeten. Stadt für Stadt fiel zurück an Rom. Meine Männer wurden müde. Nicht vom Kämpfen, sondern vom Warten. Siege ohne Entscheidung zermürben selbst die Stärksten. Ich hielt durch. Nicht aus Hoffnung auf Ruhm, sondern aus Pflicht. Ich konnte nicht einfach gehen. Italien war zum Schauplatz meines Lebens geworden. Jeder Hügel, jede Straße trug Erinnerung. Und doch spürte ich, dass Rom stärker wurde, während meine Möglichkeiten schrumpften. Dann kam die Nachricht, die alles veränderte. Ein römischer Feldherr war in Afrika gelandet. Nicht irgendeiner, Scipio. Er griff Karthago selbst an. Die Römer taten, was ich einst getan hatte. Sie trugen den Krieg ins Herz ihres Gegners. Der Senat rief mich zurück. Ich verließ Italien nach vielen Jahren. Nicht geschlagen, aber unvollendet. Ich hatte Rom gedemütigt, erschüttert, verwundet. Doch ich hatte es nicht zu Fall gebracht. Als ich abreiste, wusste ich, dass mein größter Kampf noch vor mir lag und dass er auf anderem Boden stattfinden würde. Der lange Krieg hatte mich gelehrt, dass selbst der größte Sieg nutzlos ist, wenn ihm keine Entscheidung folgt. Und dass Geduld, so tödlich sie sein kann, auch gegen mich selbst gerichtet werden konnte. Als ich nach Afrika zurückkehrte, war nichts mehr wie zuvor. Karthago, die Stadt meiner Geburt, war bedroht. Der Krieg, den ich einst nach Italien getragen hatte, stand nun vor unseren Toren. Rom hatte gelernt, und Rom hatte einen Feldherrn hervorgebracht, der mir ebenbürtig war. Scipio Africanus. Ich traf auf ein Land, das den Krieg verlernt hatte. Jahre des Abwartens hatten Spuren hinterlassen. Meine Veteranen waren wenige, viele meiner alten Gefährten gefallen oder fern. Stattdessen standen mir neue Truppen zur Verfügung. Tapfer, aber unerfahren. Numidische Reiter, auf die ich früher bauen konnte, waren nun gespalten. Einige kämpften für Rom. Ein bitterer Schlag. Bevor es zur Schlacht kam, begegneten Scipio und ich einander. Zwei Männer, geformt vom selben Krieg, durch Jahre getrennt und doch verbunden. Wir sprachen über Frieden. Nicht aus Schwäche, sondern aus Einsicht. Beide wussten wir, was eine weitere Schlacht kosten würde. Doch unsere Bedingungen lagen zu weit auseinander. Der Krieg hatte uns zu weit geführt, um jetzt umzukehren. Die Entscheidung fiel bei Zama im Jahr 202 vor Christus. Die Ebene war offen, der Himmel klar, keine Berge, keine Sümpfe, keine Nebel, nur zwei Heere und die Gewissheit, dass es kein Ausweichen geben würde. Zum ersten Mal seit Jahren kämpfte ich nicht auf fremdem Boden, sondern vor meiner eigenen Stadt. Ich setzte auf meine Elefanten, in der Hoffnung, die römischen Linien zu brechen, doch Scipio hatte sich vorbereitet. Er ließ Gassen öffnen, lenkte die Tiere ab, verwandelte meine Waffe in ein Hindernis. Viele Elefanten gerieten in Panik, richteten Schaden in den eigenen Reihen an. Ein Anblick, den ich nie vergessen werde. Die Schlacht war hart. Meine Veteranen hielten Stand, wie sie es immer getan hatten. Für einen Moment glaubte ich, das Blatt könne sich wenden. Doch die römische Reiterei kehrte zurück, fiel mir in den Rücken, genauso wie ich es einst bei Cannae getan hatte. Die Umklammerung schloss sich, diesmal gegen mich. Ich erkannte den Moment der Niederlage noch bevor sie vollständig war. Ein Feldherr muss wissen, wann ein Kampf verloren ist. Weiterzukämpfen hätte nur sinnloses Sterben bedeutet. Als meine Linien brachen, wusste ich, das ist das Ende meines Krieges gegen Rom. Zama war keine Schande. Es war eine Entscheidung. Ich hatte alles versucht. Ich hatte Rom an den Rand des Abgrunds geführt. Aber Rom hatte überlebt und zurückgeschlagen. Nach der Schlacht blieb mir nichts als Verantwortung. Ich hatte Karthago in diesen Krieg geführt. Nun musste ich es vor der völligen Vernichtung bewahren. Der Frieden, der folgte, war hart. Karthago verlor Macht, Land, Flotte. Rom siegte endgültig. Für mich bedeutete Zama nicht nur eine militärische Niederlage, sondern das Ende eines Lebensabschnitts. Der Feldherr in mir hatte seinen letzten Befehl gegeben. Ich hatte gegen Rom gekämpft, seit ich denken konnte. Bei Zama endete dieser Kampf. Nach Zama blieb mir kein Triumph, nur die Verantwortung. Karthago war geschlagen, doch es lebte. Und solange es lebte, durfte es nicht erneut vernichtet werden. Ich übernahm politische Aufgaben, nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Pflicht. Ich reformierte Finanzen, ordnete Abgaben, versuchte Ordnung in eine Stadt zu bringen, die gelernt hatte zu handeln, aber verlernt hatte zu kämpfen. Rom beobachtete jeden meiner Schritte. Mein Name war ihnen gefährlicher als jede Armee. Ich wusste, dass mein Schatten länger war als mein Einfluss. Solange ich in Karthago blieb, würde Rom Misstrauen säen, Forderungen stellen, Drohungen aussprechen. Also ging ich. Nicht aus Feigheit, sondern aus Einsicht. Ich wollte meiner Stadt den letzten Dienst erweisen, ihr den Vorwand nehmen, erneut angegriffen zu werden. Mein Weg führte mich durch den Osten. Ich beriet Könige, half beim Aufbau von Heeren, sprach über Strategie und Krieg, aber ich führte keinen Feldzug mehr. Manche suchten in mir den Bezwinger Roms. Ich wusste, dass diese Zeit vorbei war. Was blieb, war Erfahrung. Und eine Warnung: Unterschätzt Rom niemals. Rom vergaß mich nicht. Gesandte verfolgten mich, verlangten Auslieferung, drohten. Ich wechselte Orte, blieb in Bewegung. Nicht, weil ich hoffte zu entkommen, sondern weil ich meine Freiheit nicht ausliefern wollte. Ein Leben auf der Flucht ist kein Leben. Aber es ist besser als ein Leben in Ketten. Als Rom mir schließlich zu nahe kam, traf ich meine letzte Entscheidung. Ich trug das Gift bei mir, nicht aus Verzweiflung, sondern aus Kontrolle. Ich hatte mein Leben lang entschieden, wann ich kämpfe und wie. Ich würde auch entscheiden, wann es endet. Ich nahm das Gift, bevor man mich greifen konnte. So starb ich, nicht auf einem Schlachtfeld, aber frei. Mein Tod war leise. Mein Name blieb laut. Man hat mich vieles genannt. Genie, Monster, Feind der Zivilisation. Für Rom war ich die größte Bedrohung seiner frühen Geschichte. Für andere war ich der Beweis, dass selbst die mächtigste Ordnung erschüttert werden kann. Ich weiß nur, dass ich meinem Schwur treu geblieben bin. Ich habe Rom gezwungen zu lernen. Ich habe es gezwungen, besser zu werden. Vielleicht ist das der größte Einfluss, den ein Gegner haben kann. Ich habe Siege errungen, die man noch studiert. Ich habe Fehler gemacht, die man noch diskutiert. Ich habe einen Krieg geführt, der die Welt veränderte. Nicht, weil ich gewinnen wollte um jeden Preis, sondern weil ich glaubte, dass Mut und Verstand stärker sein können als Gewohnheit und Masse. Mein Leben begann im Schatten einer Niederlage. Es endete im Exil. Dazwischen lag ein Weg über Meere, Ebenen und Berge und über die Grenzen dessen, was man für möglich hielt. Wenn etwas von mir bleibt, dann dies. Geschichte wird nicht nur von Siegern geschrieben. Sie wird auch von jenen geprägt, die den Mut haben, sie herauszufordern. Ich war Hannibal Barkas und Rom hat mich nie vergessen. Das war Histories. Die Geschichte spricht für sich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonniere und schreib uns, wessen Geschichte du als nächstes hören willst. Danke, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder. Outro.